Herzlich willkommen
zu Sixon Boost Your Business, der CRM-Podcast. Mein Name ist Dominik Entler.
Und mein Name ist Stefan Wendt und wir haben eine Mission, den Mittelstand zu digitalisieren.
Das heißt, digitale Prozesse, mehr Umsatz und bessere Kundenbeziehungen für dein Unternehmen.
Lass uns loslegen.
Neue Woche, neue Podcast-Folge. Herzlich willkommen zu Sixon Boost Your Business, der CRM-Podcast. Und mein Name ist Dominik Enzler. Hier ist wieder Stefan bei mir. Hallo Stefan, grüß dich. Wie geht's dir?
Hi Domi, grüß dich. Super geht's mir. Wie geht's dir?
Auch sehr gut, auch sehr gut. Das neue Jahr ist auf jeden Fall turbulent gestartet, kann ich schon mal sagen. Sind jetzt 2 Wochen. Mir kommt es schon so vor, als wären es schon 2 Monate. Aber ich glaube, das ist generell ein gutes Zeichen. Und ja, ansonsten auch gut drauf und freue mich auf die Folge, wo wir heute Überleitung auf die Finanzbranche schauen werden.
Aber so ist es. Da habe ich auch gleich mein CRM-Highlight der Woche mitgebracht aus der Finanzbranche. Wir hatten heute so das kleine Kickoff für unsere Kampagne gemeinsam mit unserem Partner HubSpot mit Fokus auf die Finanzbranche. Tatsächlich Financial Services, Finanzdienstleister werden da im ersten Quartal groß im Fokus stehen. Da haben wir ein super Gespräch geführt und das wird ja auch heute in dieser Episode darum gehen, HubSpot für Vermögensverwalter und Fondsboutiquen, wie kann man es gewinnbringend einsetzen? Und ich komme ja persönlich total aus diesem Bereich, also habe da auch angefangen, selbstständig SEO-Konzepte zu entwickeln und digitale Konzepte zu entwickeln. Die Herausforderungen da vor 6, 7, 8 Jahren sind die gleichen wie heute für viele von diesen Unternehmen. Und wir haben da eben richtig coole Success-Stories in den letzten Jahren hinbekommen. Und da kann ich heute sehr viel aus dem Nähkästchen plaudern. Da soll es komplett in dieser Folge drum gehen. Und darüber hinaus haben wir natürlich auch mit HubSpot heute besprochen, dass es ein Webinar geben wird im März. Wir machen selber ein Afterwork-Event in Frankfurt, auch Ende März, können wir schon mal anteasern, am 20. März, save the date schon mal. Und da werden sehr viele spannende Sachen in den nächsten Wochen und Monaten kommen. Unter anderem auch noch ein Bericht über die klassischen Herausforderungen und Probleme von HubSpot-Kunden aus dem Finanzdienstleistungsbereich. Also super viel im Q1, was da kommen wird. Und da freue ich mich natürlich riesig drauf, weil wie gesagt, die Branche, die kennen wir in- und auswendig. Und das macht auf jeden Fall Lust auf mehr. Wie sieht's bei dir aus, Domi? Was war dein CRM-Highlight diese Woche?
Ja, vielen Dank erstmal. Passt natürlich wie die Faust aufs Auge, dein CRM-Highlight zur Finanzbranche heute. Wir werden heute eben Finanzbranche eine der Fokusbranchen mit uns anschauen. Was wir uns auch schon mal angeschaut haben, war die Recruiting-Branche. Da können wir auch gerne drauf verlinken, für alle, die sich dafür interessieren. Und da kommt mein CRM-Highlight der Woche her. Und zwar arbeiten wir parallel auch schon an einer Lösung für die Recruiting-Branche, um ATS-Systeme oder Tools aus dem ATS-System in HubSpot einzubinden. Und genau, da haben wir wieder einen guten Fortschritt gemacht. Konkret geht es da um die Umkreissuche, haben da erstes Feedback auch bekommen und das jetzt auch umgesetzt, konnte ich mir heute anschauen, wieder Filteroptionen, die wir mit reinnehmen können. Also wer sich dafür auch interessiert, für ATS, Tools im HubSpot CRM-System, also kombiniert, der kann sich gerne auch an uns wenden. Wir machen da gerne auch Demos dazu, um das mal zu zeigen. Und ich war heute auf jeden Fall sehr begeistert, wie das schon integriert ist. Ist natürlich am Weiterentwickeln, Work in Progress, aber sieht schon sehr, sehr gut aus. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn das weitergeht.
Wird spannend. Ja, das wird wahrscheinlich so das große Thema fürs zweite Quartal sein. Wenn dann hier die Finanzdienstleistungsbranche einmal durch ist, geht's da wahrscheinlich dann munter weiter, ja.
Ja, genau. Also das heute eben Finanzbranche und dann im zweiten Quartal schauen wir dann auf Recruiting auf jeden Fall weiter. Aber ja, lass uns gerne reinstarten in unsere Folge heute zu unserer Fokusbranche Finanzbranche. Und du hast schon angesprochen, du hast schon viel Erfahrung in der Vermögensverwaltung, in der Finanzbranche. Was würdest du denn sagen, wo steht die Branche aktuell? Was sind so Herausforderungen, die Branche auch mit sich bringt? Gerade auch, weil du gesagt hattest, vor 7 Jahren sind immer noch ähnliche Probleme auch da. Wie siehst du da aktuell den Stand der Dinge in der Branche?
Ja, genau. Also wir haben damals mit dem Digital Leaders Fund einen der ganz neu denkenden Player begleitet. Ich habe da sehr viel persönlich auch dran gearbeitet an diesem Projekt. Wir waren eigentlich ein Dreier-Team. Das waren einmal die beiden Gründer, der Baki Irmak und der Stefan Waldhauser und dann ich als Digitalexperte. Und wir haben dieses Ding innerhalb von wenigen Jahren eben auf eine sehr große Zahl von Assets under Management gebracht. Das ist ja in dieser Branche, geht es ja um Assets under Management, wie viel verwaltetes Vermögen hat man bei sich im Unternehmen. Daran wird auch der Umsatz und die Marge des Unternehmens dann letztendlich generiert und gemessen. Von daher ist immer das Ziel, mehr Assets in die Fonds oder in die Vermögensverwaltung zu bekommen. Das mal so als kurzer Rahmen für das Gespräch. Wir haben es eben geschafft, innerhalb von 2 bis 3 Jahren über 100 Millionen Assets under Management für diesen Fonds zu generieren. Schon im ersten Jahr über 50 Millionen Assets under Management ungefähr. Und das war eben ein großer Schritt oder ein großes Highlight, weil das war damals in dieser Zeit und auch heute sehr unüblich, dass eben viele Privatanleger in so ein neues Produkt, in einen neuen Fonds investiert haben. Klassischerweise funktioniert diese Branche sehr viel mit institutionellen Investoren, die dann erstmal das erste Jahr darf man gar keine großen Daten zu diesem Fonds veröffentlichen. Nach dem ersten Jahr kann man dann so mit den ersten institutionellen Anlegern eigentlich mal sprechen. Das sind dann größere Institutionen, Unternehmen, die dann in das Produkt investieren. Dann sagt man immer so, die Schwelle von 100 Millionen Assets under Management muss man eh erstmal irgendwie erreichen, über viele, viele Jahre hinweg, bis das überhaupt relevant wird für institutionelle Investoren. Und dass wir das damals in so einer kurzen Zeit geschafft haben, das war sozusagen einmalig damals. Und da möchte ich heute drüber sprechen, wie wir das gemacht haben. Und die Herausforderungen waren auch damals für den Baki und den Stefan schon, Baki Irmak und Stefan Waldhauser, schon so wie auch heute noch von vielen Vorständen, Vorständinnen, Geschäftsführerinnen, Geschäftsführern, Vertriebsleitern, Marketingleitern in den Vermögensverwaltern eben, wie schaffe ich es in der digitalen Welt, die jüngere Zielgruppe anzusprechen, wie schaffe ich es auch wahrgenommen zu werden, wie schaffe ich es, meine Assets under Management zu erhöhen durch die Möglichkeiten des digitalen Marketings und des digitalen Vertriebs. Also das heißt auch, welche KPIs sind da überhaupt relevant? Welche Tools kann ich da verwenden? Wie funktioniert überhaupt die digitale Ansprache? Weil sind wir mal ehrlich, die klassische Finanzwelt, die besteht ja aus trockenen PDF-Dateien, Offline-Events, Offline-Treffen, sehr viel auch Old Money natürlich, und das war eigentlich eher so eine verkrustete, eingerostete Branche, wo man auch gar nicht so viel geteilt hat, und die digitale Welt funktioniert halt komplett anders, und das ist so ein großer Kontrast, den man erstmal als Vermögensverwaltung oder als Fondsboutique hinbekommen muss. Und wie das funktioniert, das können wir uns heute einmal anschauen. Ja, das ist so die Herausforderung, wo wir gern sehr viel drüber sprechen können. Es gibt noch so ein bisschen das zweite Thema, die zweite große Herausforderung, natürlich das Thema Regulatorik in der Finanzbranche, Thema BaFin und so weiter. Das schauen wir uns aber heute nicht groß an, weil da können wir jetzt nicht viel zu beitragen. Werden wir sicherlich nochmal eine separate Folge mit einem Gast haben. Aber wir können uns heute wirklich über dieses Thema, wie schaffe ich es eben in der digitalen Welt wahrgenommen zu werden, da können wir uns gern drüber austauschen.
Ja, finde ich sehr, sehr spannend, weil du da ja von deinen Erfahrungen von vor 7 Jahren ungefähr, hast du gesagt, erzählst, und heutzutage stehen einfach viele Vermögensverwaltungen, Fondsboutiquen an einer ähnlichen Stelle. Da wäre es für mich spannend zu wissen oder zu erfahren, wie seid ihr denn da grundsätzlich erstmal rangegangen? Also wo habt ihr angesetzt? Es war damals bestimmt auch noch nicht so einfach, da schon Templates zu haben, wie man sowas aufzieht. Also wo waren da für euch die ersten Ansatzpunkte, um diese Offline-Welt in eine Online-Welt zu bekommen?
Ja, das ist eine sehr spannende Frage. Grundsätzlich kann man erstmal sagen, dass das damals eine sehr gute Situation war, weil das Gründerteam, der Baki Irmak, der Stefan Waldhauser, die haben natürlich sehr viel Wissen aus der Finanzbranche mitgebracht. Der Baki kam aus der klassischen Finanzwelt, der Stefan Waldhauser aus der Softwarewelt, und die haben gemeinsam einen Fonds aufgelegt, der in die Gewinner des digitalen Wandels investiert. Also es war eine geile Story, es waren zwei inhaltlich sehr erfahrene Unternehmer, und die auch ein gutes Produkt aufgesetzt haben. Und also erstmal die Story, die Brand, die hat gepasst. Und dann kam eben dazu, dass ich dieses ganze Digitalkonzept mitbrachte. Also ich wusste, wie funktioniert Inbound-Marketing, ja. Content, SEO, Social Media. Wie schaffe ich es, Beiträge zu generieren, die eine Reichweite kriegen? Wie funktioniert Suchmaschinenoptimierung? Wie funktionieren User Signals? Welche KPIs sind wichtig? Wie funktionieren Social Signals? Wie muss ich praktisch auch Aktivität in der digitalen Welt durchführen? Wie schaffe ich es, organische Reichweite zu generieren? Wie schaffe ich es, anorganische Reichweite zu generieren? Das war damals eine super Situation, weil ich habe die ganzen inhaltlichen Sachen mitgebracht. Die beiden haben hervorragende Artikel geschrieben, also die Qualität des Contents, den die beiden generiert haben, die war hervorragend. Ich konnte das Ganze für die digitale Welt optimieren und es war jetzt keine große Organisation da, die irgendwie aus einer anderen Welt kommt, die man erstmal umschulen muss oder wo man erstmal groß Change Management betreiben muss, sondern man konnte wirklich direkt anpacken und starten und das hat eben deswegen auch sehr schnell Erfolge generiert und eine sehr große Anzahl an Privatanlegern auch dazu ermutigt. Es war schnell Vertrauen da, zu investieren. Und das war eben echt eine super Situation. Und seitdem münzen wir dieses Konzept ja nach wie vor, genauso wie damals, wie wir es damals gemacht haben, münzen wir dieses Konzept auch heute für Vermögensverwalter und Fondsboutiquen um. Das heißt, inhaltlich ist es das Gleiche. Wir betreuen, ich kann noch ein paar Namen nennen, wir betreuen Shareholder Value Management AG, wir haben die Discover Capital GmbH und die Squad Fonds betreut und sage ich mal, da auch fit gemacht und betreuen ja auch heute noch die Plutus Vermögensverwaltung AG. Also das heißt, es gibt immer noch einige oder viele Unternehmen, die wir da betreuen, auch immer wieder neue, die dazukommen und das Konzept ist eigentlich das gleiche, aber klar, die Organisationen sind größer, auch die Vertriebswege, die klassischen Vertriebswege sind anders, meistens sind es eben dann keine so neuen Stories, sondern etablierte Unternehmen, die man eben eher dann transformiert, also wie schafft man es jetzt diese Konzepte auf die Unternehmen auch überzustülpen, um das Unternehmen zu transformieren und die gesamte Mannschaft, sage ich mal, darauf auszurichten, wie es jetzt in der digitalen Welt funktioniert.
Was ich dabei jetzt auch spannend fand, du hattest gesagt, der Content war sehr gut, ihr hattet sehr viel Know-how in der Branche, hattet dann natürlich auch die Möglichkeiten, die euer Know-how weiterzugeben und das zu verbreiten. Mit welchen Tools, mit welchem Setup habt ihr das denn damals umgesetzt? Es gab da ja, heutzutage würde man auf jeden Fall sehr viel mit KI auch machen, könnte die Vervielfältigung einfacher steuern, hat vielleicht auch zum Beispiel das Medium Podcast nochmal zur Hand, das gab es damals zumindest noch nicht in dem Rahmen. Wie habt ihr das damals gemanagt und welche Tools hattet ihr da an der Hand?
Genau, also wir haben das Thema CRM, also Customer Relationship Management, auf Deutsch Kundenbeziehungsmanagement, von Anfang an sehr modern gedacht. Das Thema CRM kommt ja eigentlich aus der klassischen Vertriebswelt, einfach eine Vertriebsdatenbank und wir haben dazu auch schon mal ein separates Webinar gemacht, da war sogar der Stefan Waldhauser zu Gast, wir haben auch schon eine Podcast-Folge aufgenommen, was dieses moderne CRM eigentlich bedeutet, also modernes Content Management System, Customer Relationship Management, verlinken wir gern mal mit in den Shownotes. Da sollte man auf jeden Fall als Hörer dieser Episode auch reinhören, damit man so ein bisschen versteht, wo wir da herkommen. Und das haben wir eigentlich dann auch beim Digital Leaders Fund oder auch bei den Vermögensverwaltungen, der Plutus Vermögensverwaltung, Shareholder Value Management umgesetzt. Wir haben praktisch auf moderne CRM-Tools gesetzt und beispielsweise jetzt damals noch nicht HubSpot, dann später auch auf HubSpot die umgezogen. Das war praktisch das System, wo die ganzen Leads reingelaufen sind, wo die Newsletter drüber verschickt wurden. Dann als Webseitensystem erst WordPress, dann im Laufe der Zeit das HubSpot Content Management System, um auch die Webseite direkt aus HubSpot heraus steuern zu können, um möglichst schnell und zügig Inhalte veröffentlichen zu können. Die Inhalte selbst, sehr wichtig, also Content ist in der digitalen Welt gerade für Vermögensverwalter und Fondsboutiquen das A und O, gute Inhalte zu veröffentlichen, egal ob im Blog als Textform oder ganz wichtig jetzt heutzutage auch als Video, also richtig guter Videocontent, hochwertig produziert für YouTube und Co. Und das hat man natürlich selber erstellt. Also das ist immer sehr, sehr wichtig, dass man als Unternehmen, und das ist jetzt hier ein großer Tipp, dass man es als Unternehmen schafft, die Story des eigenen Fonds, des eigenen Produktes, der eigenen Vermögensverwaltung für die digitale Welt praktisch greifbar zu machen, indem man es einfach gestaltet, indem man eine Story verpackt, eine Story verkauft, indem man die Aktien, in die man da investiert, auch als Einzelaktienanalysen auf dem Blog bereitstellt. Man muss da immer ein bisschen aufpassen, dass man keine Anlageberatung betreibt. Ja, da habe ich ein Interview mal mit dem Lukas Schmidt hier im Podcast geführt von Axion, einer Kapitalverwaltungsgesellschaft. Da haben wir ein bisschen drüber geredet, was man da so einhalten muss von der Regulatorik her. Aber meistens reichen da Disclaimer aus und eben, dass man auch als Vermögensverwaltung keine jetzt Anlageberatung macht, also jetzt nicht sagt, kauf jetzt diese Aktie, dann, das ist natürlich strengstens untersagt, aber man darf trotzdem über Einzelpositionen schreiben, wenn sie über 1 Milliarde Marktkapitalisierung haben. Und wenn man sich da an so ein paar Regeln hält, dann kriegt man das gut hin. Und wenn man das gut verpackt mit Leuten aus dem Unternehmen, die, sage ich mal, auch Storytelling gut können und die auch die Aktien sehr gut kennen, dann ist das Wissen, was Privatanleger da draußen super interessiert. Und die Zahl an Privatanlegern in Deutschland, Österreich, der Schweiz, im ganzen europäischen Raum, die nimmt ja perspektivisch auch zu. Also das heißt, das Thema Aktienrente oder das Thema private Vorsorge in Aktien, das wird immer wichtiger. Und deswegen beschäftigen sich auch viele junge Menschen mit Einzelwerten, mit Einzelaktien. Und wenn man diese Aufmerksamkeit der Person auf seine Assets zieht, auf seine Webseite zieht, auf seinen YouTube-Channel zieht, dann wird eben Vertrauen aufgebaut. Und wenn die Leute dann immer wieder von dir als Vermögensverwaltung, als Fondsboutique spannende Inhalte zu Einzelwerten lesen, dann steigt auch die Wahrscheinlichkeit, dass sie einen Teil ihres Vermögens dann in deine Produkte investieren. Und so haben wir es eben damals auch geschafft, das aufzubauen. Und deswegen hier schon mal der erste große Tipp, so als stabiles System, ein modernes CRM-System wie die HubSpot-Plattform. Da kommen wir auch gleich nochmal gerne zu ein paar Tools, die da besonders relevant sind. Und dann natürlich Blog- und Videocontent, also hochwertige Inhalte, am besten so viel wie möglich selbst schreiben. Klar, heutzutage gibt es auch KI, aber das wirklich Wertvolle ist da diese Aktualität und diese Analysen von Einzelwerten, die man sonst halt im Internet nicht kriegt, ja, weil Plattformen wie Finanzen.net oder so sehr generische Inhalte zu Aktien veröffentlichen und vollgeklatscht sind mit Werbung und Werbebannern. Das kennt vielleicht jeder, der auf Finanzwebseiten unterwegs ist. Da blinkt es überall. Es ist alles sehr oberflächliche Werbung. Wenn man da entgegensteuert mit einer cleanen, modernen Webpräsenz und hochwertigen Inhalten, dann führt das zwangsläufig dazu, dass man richtig gut wahrgenommen wird und auch sehr viel Vertrauen aufbaut und dann auch dadurch seine Assets under Management steigert.
Mhm. Ja, jetzt hast du gerade schon angesprochen, HubSpot oder ein modernes CRM-System kann auf jeden Fall auch ein großer Mehrwert sein oder kann sehr viel Einfluss darauf nehmen, wie die Qualität auch ist und wie die Effizienz im Unternehmen verbessert werden kann. Wir bei Sixon haben ja auch schon zahlreiche Kunden aus der Finanzbranche mit aufgebaut bzw. begleitet und auch mit der HubSpot-Plattform begleitet. Was würdest du sagen, welche sind so die 4 bis 5 Tools, die gerade in der HubSpot-Plattform den größten Mehrwert liefern können, wenn man jetzt startet mit einem modernen CRM-System in der Finanzbranche?
Also das sind erstmal die großen 3 Eckpfeiler der Inbound-Philosophie: Content, das heißt das Video-Tool von HubSpot und das Blog-Tool von HubSpot, wo man eben Content veröffentlichen kann. Dann SEO, das SEO-Tool von HubSpot, welches praktisch eine On-Page-Analyse liefert. Es geht jetzt sehr ins Technische rein, aber HubSpot schaut sozusagen, ob deine Artikel, also ob dein Content suchmaschinenoptimiert ist und dann auch gut gelesen werden kann von Suchmaschinen. Ist ja auch heutzutage für die Large Language Models wie OpenAI sehr relevant, dass Content gut auffindbar ist und gut für die Suchmaschinen zu lesen ist. Und dann das Thema Social Media, also ein Social Media Management Tool, wo sofort diese Inhalte auf Social Media geteilt werden können und sogenannte Social Signals erstellt werden oder generiert werden. Diese Social Signals sind wiederum ein wichtiger Faktor für diese Suchmaschinen wie Google oder ChatGPT, um zu schauen, wie relevant ist dieser Content. Das sind schon mal die 3 wichtigen Inbound Tools, die HubSpot-Plattform mitbringt. Der 4. wichtige ist das Thema Lead Scoring. Ja, das war immer sehr, sehr relevant. Damals wie heute, dass man ein ordentliches Lead Scoring System hat. Also jeder Kontakt, der generiert wird. Ich empfehle da jeder Vermögensverwaltung, jeder Fondsboutique, einen guten Lead-Magneten bereitzustellen, also einen sehr hochwertigen wöchentlichen Newsletter mit Informationen, die man nirgendwo anders bekommt, mit brandaktuellen News rund um Investments und Aktien beispielsweise. Ja, das ist ein sehr guter Lead-Magnet in der Finanzbranche, weil es halt immer wieder von Woche zu Woche wichtige Updates auf den Finanzmärkten gibt. Ein anderer guter Lead-Magnet ist ein White Paper. Also so ein Aktienreport oder eine Aktienanalyse oder ein bestimmter Investmentreport. Das sind Informationen, die Privatanleger da draußen suchen, und über diese Lead-Magneten generiert man Leads in sein CRM-System, in sein HubSpot-System rein. Und dann ist es wichtig, eine gute Lead-Scoring-Funktion in HubSpot zu haben. Die bringt auch HubSpot out of the box mit, um einzuschätzen, wie oft interagiert dieser Kontakt mit meinen Inhalten, wie aufgewärmt ist er, wann kann ich ihm welche relevanten Informationen schicken, wann kann ich ihm vielleicht auch mal Informationen zum Investieren in das Produkt schicken. Sollte man nicht direkt von Anfang an machen, sondern erst weiter in der Customer Journey, wenn genug Vertrauen aufgebaut ist. Und deswegen ist das Lead Scoring Tool auch extrem relevant. Ein gutes Lead Scoring Konzept genauso, das erstellen wir ja dann in Zusammenarbeit mit den Unternehmen. Und dann das fünfte Tool ist das Marketing Automation Tool. Hier würde ich dann sagen, dass das Lead Nurturing ist der Fachbegriff dafür, also das kontinuierliche Weiterqualifizieren des Kontaktes immer wieder je nach Anlageklasse. Ich empfehle hier das Datenmodell zu unterscheiden in institutionelle Investoren und Privatanleger auf oberster Ebene mal und dann nach Anlageziel zu segmentieren. Also das heißt, ist das Anlageziel Vermögenserhalt, Vermögensvermehrung, ist man eher ein sehr optimistischer und risikobewusster Investor oder will man eher ein bisschen in die sicheren Assets gehen? Und so würde ich mal empfehlen, die Kontakte zu segmentieren in diese Segmente und dann je nach Segment einen Marketing Automation Workflow zu haben, der beispielsweise 5 bis 10 E-Mails verschickt in einem gewissen Zeitraum und dann darüber auch den Kontakt qualifiziert. Also diese Marketing Automation ist ein sehr gutes Tool, um Vertrauen aufzubauen, und in der Geldanlage geht es primär um Vertrauen, und deswegen ist Marketing Automation, und das nennt sich ein HubSpot Workflows Tool, auch sehr, sehr relevant für Vermögensverwalter und Fondsboutiquen.
Ja, also kann ich nur beipflichten, und gerade das Lead Scoring Tool, finde ich, hat HubSpot jetzt ja nochmal weiterentwickelt, und es gibt neben dem Interaktionsscore, der eben darauf geht, wie viel wird geklickt, wo befindet sich der Kunde, der Interessent auf meiner Webseite, welche Seiten schaut er sich an, nimmt er vielleicht an einem Webinar teil, hört er meinen Podcast, also diese ganzen Interaktionen bekommen Scores, und so kann man ihn immer auch wieder in neue Phasen eingliedern und dann eben unterschiedlich bespielen. Und neben dem Interaktionsscore gibt es jetzt auch den Fit-Score, der dann quasi auf statische Eigenschaften ausgelegt ist, so dass ich meine Zielgruppe genau erkenne. Und wenn jetzt jemand genau die Eigenschaften hat als Facts, also quasi er kommt aus der richtigen Branche, er hat die richtigen Jahresumsatz zum Beispiel, dann wird er auch gepusht, und ich kann ihn gezielt angehen und dann eben auch mit Informationen bespielen oder mit meinem Sales-Team auch auf ihn zugehen. Also das ist sehr weiterentwickelt worden in den letzten Monaten, und damit arbeiten wir auch sehr, sehr gerne. Ist ein sehr, sehr cooles Tool. Jetzt hast du schon mal die Tools ein bisschen vorgestellt, die sehr relevant sind. Hast du denn da aus unserer Erfahrung auch so 1-2 Beispiele, wo man da sehr schnell auch Quick Wins, einen Mehrwert schaffen konnte, also die Basis gelegt hat für eben dieses Inbound Marketing, aus den Cases, die wir auch so mit betreut haben?
Ja, also ich kann da auf jeden Fall empfehlen, dass man sich relativ zügig so eine Content-Strategie überlegt. Also das heißt, über welche Inhalte möchte ich schreiben, und dann startet auch schnell die ersten Inhalte zu produzieren und dann zu veröffentlichen. Also die ersten Blogartikel und die ersten Videos zu generieren. Wichtig ist vorher, investiert unbedingt in einen modernen Auftritt und in sehr hochwertig produzierte Inhalte. Weil die klassische Finanzwelt, die tickte eher so, es muss nicht hübsch sein, es muss einfach funktional sein, es muss die harten Daten und Fakten, die müssen rüberkommen, und es war sehr offline getrieben. Natürlich, man saß an einem Tisch gemeinsam, man konnte sich unterhalten, Vertrauen konnte von Person zu Person aufgebaut werden. In der digitalen Welt funktioniert das ein bisschen anders, dieses Trust-Building. Man muss investieren in eine moderne Webseite. Ja, die ist ultra wichtig. Wenn ein Besucher auf eine Webseite kommt und die sieht wie vor 20 Jahren, anno 1990 aus, und man findet sich dort nicht zurecht, weil man es gar nicht mehr gewohnt ist, so alte Webseiten zu sehen, dann wirst du in der digitalen Welt keine Chance haben. Das heißt, du brauchst immer eine stabile Webseite, ja, die auch modern ist, denn Die Aufmerksamkeitsspanne in der digitalen Welt ist deutlich, deutlich, deutlich niedriger als auf klassischen Offline-Events. Deswegen ist es wichtig, sehr moderne Struktur zu haben, sehr hochprofessionelle Auftritte, also auch die Videos sehr gut zu produzieren, damit man einfach schon mal heraussticht und damit es sehr angenehm ist für die Zuschauer und Zuhörer und Besucher der Seite dann auch zu folgen. Ja, wenn man diese Grundlage gelegt hat, dann möglichst die ersten Inhalte zu produzieren und den ersten Lead-Magneten zu bauen, wie beispielsweise dieses Thema mit den aktuellen Informationen zu spielen. Also das heißt, ein Webinar zu veranstalten, geschlossenes Webinar, wo man eben über die aktuelle Marktlage spricht oder einen Report anzubieten. Oder auch, wir haben auch erfolgreich mit einer Vermögensverwaltung ein Gewinnspiel umgesetzt, wo man praktisch Anteile an einem ETF gewinnen konnte. Und das generiert auch zahlreiche Leads. Oder wir haben auch sehr viel, sehr gute Erfolge gemacht mit einer Fondboutique, die praktisch einen Teil ihres Portfolios für alle Besucher auf der Webseite gezeigt hat. Die größten 5 Positionen im Fonds beispielsweise. Und wenn man praktisch Einblicke ins gesamte Portfolio wollte, dann musste man den Newsletter abonnieren, ja, den wöchentlichen Newsletter, der ja auch ein Leadmagnet an sich war, weil er sehr wertvolle Informationen gegeben hat. Und das war ein starker Leadmagnet, denn viele Privatanleger wollen auch wissen, okay, in was investiere ich hier? Und wenn sie einmal auf der Webseite sind, dann und die ersten 5 Portfolio-Positionen sehen, dann ist das so auch eine psychologisch ganz natürliche Reaktion, dass man sich fragt, oh, wo investieren die denn da noch rein und was sind so die spannenden Werte, die ich vielleicht noch nicht so auf dem Schirm hatte. Und ja, mit solchen Leadmagneten kann man dann zügig auch Kontakte generieren. Und das würde ich jetzt mal jeder Vermögensverwaltung und Fondboutique da draußen empfehlen, das zu haben und idealerweise über ein zentrales System auch zu steuern. Wie? Deswegen heißt die Folge ja auch HubSpot für Vermögensverwaltung und Fondboutiquen, weil man über die HubSpot-Plattform eben all das, was ich gerade genannt hatte, zentral aufsetzen kann. Ja, da braucht man nicht 10 unterschiedliche Logins und Zugänge und Systeme, sondern das steuert man aus einem einzigen System raus.
Ja, sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Ich denke mal, von den Themen, die du jetzt genannt hattest, was dann natürlich auch noch dazu kommt, sind die ganzen KI-Funktionen, die man jetzt auch mit in HubSpot mit drin hat. Wir hatten ja von Stefan Waldhauser, das hatten wir letzte Woche auch erzählt, vom Service Hub, dass eben wenige Mitarbeitende komplett auch die Serviceanfragen managen über eben die HubSpot-Kanäle und so eben auch effizient arbeiten. Und das Gleiche kann man eigentlich so oder so ähnlich auch auf den Content übertragen. Also wenn man sich eine gute Content-Strategie überlegt, kann man eben über HubSpot auch über die KI-Features seinen Blogbeitrag bewerben, über Social Media gehen, das Ganze auch visuell darstellen. Man könnte sogar einen Podcast generieren aus seinem Blogbeitrag, wenn man das möchte. Genau, also transkribieren. Solche Themen sind alle möglich und da sind die Grenzen schon verschoben worden. Was mich in dem Zusammenhang jetzt noch von dir interessieren würde, was siehst du denn so in Zukunft für Trends oder wo wird es hingehen? Wird Content immer der Key bleiben oder in welche Richtung denkst du geht's in der Finanzbranche, bei den Vermögensverwaltungen im Speziellen?
Ja, also die Finanzbranche ist eine traditionelle Branche, ja. Das heißt, wir sind da auf jeden Fall nicht wie in teilweise der Tech-Branche schon total ahead of the game, sondern es geht immer noch darum, überhaupt erstmal gewisse Modernisierungsschritte und Digitalisierungsschritte durchzuführen. Von daher sehe ich da auf die nächsten 5 Jahre auch noch ganz viel Aufbaupotenzial oder Aufholpotenzial für Vermögensverwaltung, für Fondboutiquen, egal ob klein oder groß, mit diesen Basics, die wir jetzt genannt haben, zu arbeiten. Ja, also da wird schon dieses Content is King immer noch sehr, sehr relevant sein und vor allem Unique Content, also sehr herausragender Content. Das wird sich umso mehr abheben von diesem ganzen KI-Content, der total generisch ist und überall an jeder Ecke zu lesen ist. Da wird sich dieser hochqualitative Content durchsetzen und die Leute werden auch wieder mehr spüren und merken, was wirklich vertrauensvolle Quellen sind. Das heißt, man hat auch durch diese KI-Revolution jetzt eine Chance bekommen, als Vermögensverwaltung, als Fondboutique wieder Vertrauen, enorm viel Vertrauen aufzubauen und langfristig auch Privatanleger von sich zu begeistern, wenn man da eben hochwertige Inhalte schreibt. Also ich sehe das auch eher als Chance und ich sehe da auch den Trend hin, dass sich dieses Thema Content is King auch weiterhin halten wird. Ja, denn wenn man sich in einem bestimmten Gebiet, einem bestimmten Investmentbereich, wie jetzt zum Beispiel, es könnte Edelmetalle sein, könnte aber auch wie mit dem Digital Leaders Fonds das Thema Digitalisierungsunternehmen sein, die Gewinner des digitalen Wandels, also Softwareunternehmen, aber auch Unternehmen, die einen Transformationsprozess besonders gut hinbekommen haben und deswegen die Gewinner des digitalen Wandels sind und so ein Thema hat, dann ja, ich glaube auch, dass der Shift mehr zu diesen Personal Brands gehen wird. Also wenn man in die Zukunft schaut, dann sollte man sich als Vermögensverwaltung und Fondsboutique, gerade wenn man in der digitalen Welt erfolgreich sein will, unbedingt das Thema Personenmarke, also Personal Branding anschauen. Denn Menschen kaufen von Menschen und es ist deutlich einfacher mit einer starken Person, die praktisch das Produkt vertritt und wirklich echt ist, ja, ein echter Mensch, der im Video sitzt, der Webinare hält und der in Werbeanzeigen zu sehen ist, über die ganze Palette hinweg, über das ganze Orchester hinweg, ist es immer gut, mit einer Personenmarke zu verkaufen. Und das sehe ich auch als so einen wichtigen Trend, dass man hier vielleicht schaut, dass immer mehr auch die wirklich die Köpfe aus dem Unternehmen, die auch eine digitale Affinität haben, auch aufgebaut werden und dann auch als Personenmarke im digitalen Raum stehen. Ich habe da das Beispiel mal mitgebracht, der Dr. Andreas Beck, der hat einen Fonds, der nennt sich Global Portfolio One, aber dieser Name des Fonds oder der Fonds als Produkt, der steht gar nicht im Vordergrund, der wird gar nicht erwähnt, sondern es geht nur um Dr. Andreas Beck, der ist in Interviews zu Gast, der schreibt Artikel, der ist in diesem Report als Leadmagnet zu finden und der hat es eben darüber geschafft, seinen Fonds auf über 660 Millionen Assets under Management zu bringen, auch zum großen Teil durch Privatanleger und durch eben Digitalisierung, digitale Werbung und digitale Reichweite, weil er es eben geschafft hat, zusammen mit seinem Team sich als Personenmarke zu platzieren und so das Vertrauen auch von sehr, sehr vielen Privatanlegern zu gewinnen. Und dann stimmt idealerweise auch noch die Performance vom Produkt, also die Performance vom Fonds. Und dann ist das ein richtig gutes Match, was für Erfolg sorgt. Ich möchte hier nochmal eine kleine Story teilen. Wir haben auch damals mit dem Digital Leaders Fonds durch sehr gute Suchmaschinenoptimierung es eben geschafft, dass wir in die Google News Suche aufgenommen wurden. Und da kann ich mal ein Erlebnis, was ich noch im Kopf hat. Wir haben einen Amazon-Aktie-Artikel geschrieben. Also Amazon hat wieder Quartalszahlen veröffentlicht. Wir haben einen Blogartikel dazu veröffentlicht, wo praktisch der Barki oder der Stefan diese Quartalsergebnisse analysiert haben und eine Einschätzung gegeben haben, wie die Aktie aktuell bewertet ist und wie die Situation rund um die Amazon-Aktie ist. Ich habe das optimiert und habe damals schon, jede Woche wurde 1, 2, 3 Artikel veröffentlicht und dadurch habe ich schon bei Google News in dem Google News Bereich das Unternehmen angelegt und auch Google zu verstehen gegeben, dass wir da gerne aufgenommen werden wollen. Und dann wurden wir auch immer häufiger gefeatured in der Google News Suche. Und da hat dieser eine Artikel zur Amazon Aktie an einem Tag über 250.000, also über 250.000 Impressionen organisch generiert, weil das einfach Top Platzierungen in Google News hatte. Und an einem Tag so viele Impressionen zu einer Aktie zu bekommen, das ist schon ein richtiger großer Erfolg gewesen und hat für die Brand, für den Fonds extrem viele Kontakte generiert. Also ich glaube, an diesem Tag sind bestimmt 100 oder 150 neue Newsletter-Abonnenten dazugekommen. Also es ist unglaublich starker Effekt gewesen. Und ja, das zeigt eben, dass man da, wenn man in der digitalen Welt einiges richtig macht, dann auch große Erfolge hinbekommen kann.
Ja. Starke Story auf jeden Fall. Sehr, sehr cool. Ja, ich würde nochmal so zusammenfassen, was ist wichtig, um in der digitalen Welt anzukommen. Da können wir auf jeden Fall guten Content, uniken Content mit rausheben. Dann die Kommunikation zu automatisieren, da auch individuell zu sein, eben auch beispielsweise durch ein Lead-Scoring individuell, je nachdem an welchem Punkt im Funnel oder in welchem Punkt von Touchpoints der Interessent sich gerade bewegt, auch individuell zu bespielen, das Lead-Management eben auch zu automatisieren und immer dort zu sein, wo der Lead sich gerade befindet, die Touchpoints aufzubauen. Und was du auch gesagt hattest, was ich mir gemerkt habe, eine Person aufzubauen, eine starke Person aufzubauen, Menschen verkaufen an Menschen, das nehme ich auch auf jeden Fall mit, finde ich einen starken Satz, den ich mitnehme. Ja, gibt's sonst noch was von deiner Seite, was du nochmal rausheben möchtest, so als was du den Vermögensverwaltern mitgeben willst, um im digitalen Zeitalter voranzukommen?
Ja, sehr gerne. Also vielleicht nochmal zum Thema KPIs ganz kurz, weil das auch immer so die große Frage ist, welche KPIs sind relevant in der digitalen Welt. Ich möchte da nochmal ein paar mitgeben, so für die Zuhörerinnen und Zuhörer, für Vermögensverwaltungen und Fondsboutiquen, worauf man achten sollte, wenn man jetzt anfängt, diese Punkte umzusetzen. Also wichtige KPIs sind auf der einen Seite diese ganzen On-Page-SEO-Faktoren, dass man die mal erfüllt. Ja, das ist zum Beispiel, dass man Keyword-basiert arbeitet, also eine Keyword-Strategie hat und jetzt nicht mit generischen Namen oder Bezeichnungen von Blogartikeln oder von Videos arbeitet, sondern immer ein Blogartikel so benennt, wie das Keyword ist, zum Beispiel Amazon-Aktie oder investieren in Gold. Ja, das ist wichtig, dass diese Keyword-Strategie da ist, dass man sich überlegt, für welche Inhalte will man gefunden werden und wonach suchen auch meine Zielgruppe, wonach suchen meine Anleger und daraus basierend dann eben Antworten zu liefern. Ja, und da immer pro Artikel, pro Video möglichst ein Keyword zu fokussieren. Auf dieses Keyword optimierst du, das heißt, das sollte im Dateinamen vorkommen bei einem Video, das sollte im Titel des Blogartikels vorkommen, im Titel des Videos vorkommen, in der Meta-Beschreibung, in den sogenannten Metadaten des Artikels sollte das vorkommen. Das sollte dann auch im Text immer mal häufiger vorkommen, das sollte in den Alt-Attributen der Bilder vorkommen in einem Blogartikel und das sollte in gewisser Weise auch sogenannte User Signals generieren. Also es sollte dazu führen, dass eine gewisse Frage beantwortet wird, die man sich stellt. Wie zum Beispiel, wenn man nach der Amazon-Aktie sucht, sollte dieser Artikel oder das Video dann beantworten, wie ist die jetzt aktuell in diesem Zeitraum bewertet? Was spricht für die Aktie? Was spricht gegen die Aktie? Also eine breite Analyse. Denn das ist praktisch das, was dann User Signals generiert. Und diese User Signals, das sind dann KPIs, wie zum Beispiel die Verweildauer. Wird das Video nur eine Sekunde oder 5 Sekunden geschaut oder wird es vielleicht eine halbe Stunde geschaut, wenn das Video eine halbe Stunde lang ist? Zu wie viel Prozent wird es geschaut? Oder auch bei einem Blogartikel, wie lang ist die Verweildauer auf der Seite? Springt der Kontakt nach einer Sekunde oder nach 3 Sekunden schon wieder ab? Oder bleibt er wirklich für 1, 2, 10 Minuten auf der Seite? Das sind eben diese User Signals, die extrem relevant sind. Verweildauer und Bounce Rate. Das heißt, wie viele Seiten guckt sich der Besucher an oder wie viele Videos guckt sich der Besucher nacheinander an, bevor er die Seite wieder verlässt? Ist das nur ein Video oder ein Blogartikel oder sind das mehrere Seiten und mehrere Aufrufe in einer Sitzung? Das ist auch ein extrem wichtiger KPI, den man messen kann, den man auch aus HubSpot heraus messen kann. Dann die Social Shares sind sehr wichtig. Wie häufig wird mein Content geteilt von Menschen? Das ist eine sehr relevante Information, weil wenn Menschen Inhalte teilen, dann ist das auch für die Suchmaschinen wiederum ein wichtiger KPI, dass das hochwertiger Content ist. Also auch wieder so ein Benutzersignal, was sehr viel Aufmerksamkeit und Reichweite dann generieren kann. Und dann noch so ein bisschen das Thema, wie oft wird es von anderen Webseiten geteilt, wie viele Webseiten verlinken allgemein zu mir, wie ist so allgemein die Autorität meiner Domain und meiner Inhalte, das kann man auch messen. Das sind auch wichtige Informationen, wie viele andere Seiten, wie viele andere Unternehmen verlinken auf mich als Vermögensverwaltung, als Fondsboutique. Das nennt sich sozusagen auch Backlink-Aufbau. Und das sind dann praktisch alles die Sachen, die man über eine gute Pressearbeit durchführen kann und natürlich auch mit Partnerschaften aufbauen kann, dass eben auch andere Unternehmen häufig von dir als Vermögensverwalter oder Fondsboutique sprechen und über deine Produkte sprechen. Und dann schaffst du es eben auch da, diese Signale für dich spielen zu lassen. Und das sind mal so ein paar wichtige KPIs, die du dir aufschreiben kannst, die du messen solltest und die du stetig auch schauen solltest, dass diese KPIs sich verbessern. Ja, so viel vielleicht nochmal abschließend. Ich finde, dann haben wir schon sehr viel darüber gesprochen, wie man so ein modernes CRM-Tool, wie man HubSpot als Vermögensverwalter und Fondsboutique erfolgsbringend einsetzen kann.
Auf jeden Fall, also sehr, sehr viele gute Punkte dabei, wie ich finde. Ich hoffe auch für unsere Zuhörenden ist da einiges dabei. Ja, danke dir dafür schon mal für die vielen Insights von mir, aber auch von den Zuhörern und Zuhörerinnen. Denke ich, dass da sehr viele Punkte dabei sind. Wenn für euch jetzt was dabei ist, wo ihr sagt, ja, wir würden gerne mal einfach anschauen, wie kann denn sowas aussehen? Wir wollen auch digitaler werden, wir wollen ins neue Zeitalter reinkommen, unsere Offline-Präsenz, die vielleicht schon gut läuft, auch online besser umsetzen. Ja, wir bieten auf jeden Fall an, mal ein Erstgespräch zu führen, da einfach drüber zu sprechen, wie kann sowas aussehen. Natürlich auch immer mit Blick auf das HubSpot-Tool, das da einfach super geeignet ist, aber auch generell, ja, wie Stefan jetzt schon einige Tipps mitgegeben hat, kann man das natürlich auch ein bisschen auf individuelle Ebene bringen. Wir haben am Anfang schon mitgegeben, unser Webinar, das jetzt dann kommen wird. Ja, magst du da nochmal ein, zwei Sätze dazu sagen, was die Leute da erwarten wird?
Genau, Webinar wird am 25. März sein. Es ist gerade alles in der Planungsphase. Der Link und die Anmeldeseite, die sind jetzt aktuell noch gar nicht vorhanden, aber sobald die vorhanden sind, nehmen wir sie gerne in die Shownotes hier von dieser Episode mit auf. Und es wird auf jeden Fall darum gehen, ganz speziell, wie kann man jetzt in HubSpot auch hinter den Kulissen das System aufsetzen, damit es für die Finanzbranche, für Finanzdienstleister, eben auch für Vermögensverwaltung, Fondsboutiquen, dann Mehrwert stiftet und Gewinn bringt. Und ich werde auch eine Demo geben und ich bin auch gerade noch dran, ob man nicht sogar einen Interviewgast von einer unserer Case Studies, von einem unserer Partnerunternehmen da aus dem Bereich mitbringt und da auch nochmal dann mit dieser Person kleine Q&A-Session hat. Also wird sicherlich ein richtig spannendes Webinar mit vielen wertvollen Inhalten, vielen Personen und Teilnehmern, wo auch jeder nochmal individuell Fragen stellen kann. Da freue ich mich sehr drauf und auch das Event in Frankfurt am Main. Das Afterwork-Event, was wir am 20. März veranstalten. Sobald da die Landingpage da ist, werden wir das auch mit verlinken. Da sind natürlich auch alle Vermögensverwaltungen, Fondsboutiquen dann recht herzlich eingeladen. Da wird es aber eine geschlossene Liste geben. Also da wird es begrenzte Plätze geben, über die man sich dann auf der Seite anmelden kann. Also da heißt es dann auch schnell sein. Kann ich jetzt noch nicht sagen, ob man da dann noch reinkommt. Beim Webinar ist es natürlich Open-End. Da kann sich jeder gerne anmelden. Und da würde ich mich sehr drauf freuen, auch welche wiederzutreffen, auch wenn jetzt Zuhörerinnen oder Zuhörer aus Banken sind. Banken ist ja nochmal ein eigener Bereich. Ja, wie funktioniert eigentlich das Thema für Banken? Da sind nochmal ein paar Spezialregeln, die wir da so anwenden. Und aber auch Finanzberaterinnen, Finanzberater, kann man diese Strategien und Lösungen, die wir jetzt besprochen haben, auch breit verwenden in der Financial Services, also Finanzdienstleisterbranche. Da würde es mich sehr interessieren, was euch da draußen so zu diesen Themen einfällt, was euch da so beschäftigt, was ihr auch für Erfahrungen gemacht habt und hoffe natürlich, dass das jetzt hier in der Episode schon mal sehr hilfreich war.
Ja, Thema Event. Du hast gesagt, das erste Quartal steht ganz im Zeichen von der Finanzbranche. Unser Event am 20. März, da freue ich mich natürlich schon besonders drauf. Ich habe schon ein paar Insights zu Location. Es wird auch da Gäste geben, es wird auch da Keynote-Speaker geben. Bestimmt auch was Gutes zu essen und ein kleines Networking-Event.
Aber sicher, also eine Menge Spaß das, auf jeden Fall. Ja.
Auf jeden Fall. Deswegen, ja, offline auch wichtig und auch persönlich sich zu treffen natürlich immer sehr, sehr wertvoll. Von dem her freue ich mich da auch sehr drauf. Webinar natürlich auch. Und ja, ich hoffe, der Podcast hat euch ein bisschen weitergeholfen, gerade in Bezug auf Online, Inbound-Marketing, auf generell Online-Präsenz. Und ja, bucht euch gerne ein Erstgespräch, wenn ihr da mehr Interesse dran habt. Verlinken wir auf jeden Fall unsere Terminplanungsseite. Da kann man sich einfach einen Termin raussuchen für ein kurzes Gespräch online. Und ja, gebt uns auch gerne Feedback zur Folge, was so euer Eindruck ist von der Finanzbranche, von Vermögensverwaltungen. Und ja, dann würde ich das letzte Wort an dich geben, Stefan. Danke dir nochmal für die Insights und ja, an die Zuhörer. Bis nächste Woche.
Ja, vielen Dank auch von mir und ciao und bis zum nächsten Mal.